Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind. Zu Medias Res am 17. September, gut drei Wochen vor dem 7. Oktober, dem Tag, der so viel verändert hat. Der Tag, an dem Hamas-Terroristen mehr als 1100 Israelis brutal ermordet, Tausende verletzt und fast 240 entführt haben. Ein Massaker, das aus einem jahrzehntealten, meist Nahostkonflikt wieder einen Krieg gemacht hat. Mit weiteren Toten, Zehntausenden auf palästinensischer Seite. Aber wie viele Tote sind es genau? Hierzu gibt es unterschiedliche Angaben. Berichterstattung über den Krieg war von Anfang an schwierig. Vor allem Berichterstattung über die Situation im Gazastreifen. Auch deshalb haben jetzt deutsche Medien einen offenen Brief formuliert. Fast ein Jahr Krieg und noch immer verhindern die Regierungen Israels und Ägyptens, dass internationale Reporter und Reporterinnen in den Gazastreifen reisen, um darüber zu berichten. So beginnt der Brief, den fast alle namhaften überregionalen deutschen Medien verfasst haben. Darunter etwa der Spiegel, die Deutsche Presseagentur, Bild sowie ARD und ZDF. Für die ARD und auch für den Deutschlandfunk aktuell in Tel Aviv ist Julio Segador. Ihn habe ich kurz vor der Sendung gefragt, wie er sein Arbeiten vor Ort erlebt.
Naja, es ist ein unbefriedigendes Arbeiten. Ich kann es nicht anders sagen, weil wir eben schlicht nicht die Möglichkeit haben, selber in den Gazastreifen zu reisen. Wir sind hier auf Berichte, auf Material eben aus dem Gazastreifen angewiesen. Wir haben selber nicht die Möglichkeit, weil uns das israelische Militär und die israelische Regierung eben den Zugang zu dem Gazastreifen mit Verweis auf das Kriegsrecht auch verwehren. Unabhängig davon, ob es für uns als Journalisten gefährlich wäre, was ich wirklich glaube angesichts der militärischen Situation in diesem schmalen, umkämpften Küstenstreifen, ist es, wie ich gesagt habe, sehr, sehr unbefriedigend, denn nichts ersetzt den eigenen Augenschein der Journalisten.
Es gibt aber dann ja doch Journalisten, die vor Ort arbeiten, unter Lebensgefahr. Das hat ein weiterer Brief, den deutsche Journalistinnen und Journalisten vor wenigen Tagen veröffentlicht haben, deutlich gemacht. Da geht es auch um den Vorwurf einer gezielten Tötung von, wie dann Israels Regierung sagen würde, Hamas-nahen Journalisten. Dieser Brief, darin ist auch formuliert, dass die Pressefreiheit insgesamt eingeschränkt ist. Sehen Sie das auch so?
Also dieser Vorwurf, dass Journalisten absichtlich zum Ziel werden im Gazastreifen, der ist nicht neu. Den gibt es im Grunde seit Beginn des Gazakrieges. Und wir können da auch die Erfahrungen unserer Mitarbeiter der ARD, die lange Zeit im Gazastreifen waren, mit einfließen lassen. Also unser Kollege, der vor einigen Monaten erst ausreisen konnte, auch weil die Gefahr für ihn als Journalist eben sehr groß war, obwohl er nun überhaupt keine Nähe zu Hamas hatte. Aber er hat uns bestätigt, dass eben viele Journalisten dort das Gefühl haben, dass das israelische Militär auch absichtlich Journalisten eben als Ziel nimmt. Es sind sehr, sehr viele Journalistinnen und Journalisten getötet worden in diesen fast 12 Monaten nun. Und es ist wirklich ein Spiel mit dem Leben. Und wir hatten 2 Kollegen im Gazastreifen, die für uns lange Zeit zugearbeitet haben. Sie sind inzwischen nicht mehr dort, mussten das Land verlassen, auch aufgrund der Gefahr, haben aber weitere Mitarbeiterteams, die für uns Bildmaterial und auch O-Töne, also Audiomaterial, sammeln. Also insofern haben wir schon noch die Möglichkeit, dass wir selber auch Dinge in Auftrag geben. Aber das ersetzt alles nicht den eigenen Augenschein, die eigenen Erfahrungen, die wir als Journalisten dort machen könnten.
Diese Situation, dass Sie selbst nicht in den Gazastreifen können, die hatten wir ja auch schon recht früh, eigentlich von Beginn an. Jetzt beschreiben Sie, wie Ihnen da auch Mitarbeiter abhanden kommen, es aber dennoch weiterhin schaffen, an Informationen zu gelangen. Sagen gleichzeitig, wie unbefriedigend das ist. Was haben Sie denn das Gefühl, hat sich das seit dem 7. Oktober Monat für Monat verschlechtert? Also auch die Informationslage, die Sie nach Deutschland übermitteln können?
Also sie hat sich nicht verschlechtert. Ich würde sagen, sie ist gleichbleibend schlecht. Wir hatten ja als ARD-Journalisten inzwischen 4-mal die Möglichkeit, embedded, also mit dem israelischen Militär in den Gazastreifen zu gelangen. Aber auch das ist eine Situation, die journalistisch alles andere als befriedigend ist, weil sie natürlich nicht die Möglichkeit haben, so zu arbeiten, wie sie gern arbeiten würden, also unabhängig etwa Interviews zu führen. Und das Militär zeigt ihnen bei diesen journalistischen Trips nur das, was sie ihnen auch zeigen wollen. Und so war es denn auch. Es war nicht möglich, etwa Menschen, Palästinenser auf der Straße zu interviewen. Es wurden nur die Dinge gezeigt, die uns das Militär damals auch zeigen wollte. Also da ging es um die Tunnelsysteme, da ging es um Waffenlager der Hamas. Also da hat natürlich das israelische Militär eine Agenda und insofern, wie gesagt, es ist ein sehr, sehr schwieriges Arbeiten. Es ist ein Abwägen, welches Material wir verifizieren können, welches nicht. Wir haben das Glück auch, dass wir auch auf Material zurückgreifen können, dass die großen renommierten Agenturen uns liefern, die immer noch unter Lebensgefahr im Gazastreifen arbeiten. Das sind palästinensische Journalisten etwa von Reuters, von AP, mit denen wir schon lange zusammenarbeiten, von denen wir wissen, dass das Material, das hier für die Weltpresse auch geliefert wird, wirklich seriös ist. Aber es ist, wie gesagt, immer ein sehr, sehr schmaler Grat und wir versuchen auch in diesen Fällen immer wieder bei unseren Mitarbeitern das Ganze auf Plausibilität nochmal abzuchecken. Und wir wären gern selber im Gazastreifen, um direkt aus erster Hand von dort zu berichten.
Kommen wir nochmal zurück zu dem aktuellen offenen Brief, dem der Medienhäuser. Der ist adressiert an die Regierungen Israels und Ägyptens. Tragen beide gleichermaßen für die Situation vor Ort Verantwortung, also für das Nicht-Möglich-Machen einer Berichterstattung vor Ort?
Würde ich so schon gelten lassen, weil die israelische Seite habe ich eben schon beschrieben. Von der ägyptischen Seite weiß ich auch von den Kollegen im Studio Kairo, dass um Rafah herum das ganze militärische Sperrgebiet ist. Also auch unsere Kollegen vom Studio in Kairo, die ja für Ägypten und damit auch für den Zugang aus Ägypten in den Gazastreifen zuständig wären, hatten keine Möglichkeit bisher eben dorthin zu gelangen. Also ich würde schon sagen, dass es in dem Fall sinnvoll war, dass man diesen Brief an die beiden adressiert hat, also an den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und an den ägyptischen Staatschef Assisi.
Abschließend noch eine Bitte um Ihre Einschätzung. Wie realistisch ist es denn, dass die Forderungen aus Deutschland in Israel nun gehört werden? Es gab ja einen ähnlichen Brief internationaler Medien bereits im Juli, damals noch ohne deutsche Beteiligung.
Also ich glaube, es ist nicht besonders erfolgsversprechend. Wir wissen, dass die Regierung von Benjamin Netanyahu wirklich eine eigene Agenda hat. Sie zieht ihren Kurs durch gegen erheblichen Gegenwind hier aus dem eigenen Land. Ein offener Brief von deutschen Medienhäusern wird Benjamin Netanyahu nicht sonderlich beeindrucken.
Einschätzungen von Nahostkorrespondent Julio Segador aufgezeichnet, kurz vor der Sendung. Eine Erhöhung des Stimmanteils der AfD auf 20%, check. Zurückhaltung bei der Wahl der Grünen, ebenfalls gemessen an Umfragen, check. Polarisierung der deutschen Gesellschaft, check. So könnte man fast lesen, was eine Agentur in Russland als Ziele für seine Arbeit formuliert hat. Eine Agentur, die mit Kampagnen und Desinformation arbeitet und in deren Methoden nun ein Datenleak Einblicke ermöglicht. Paulina Milling über diese Trollfabrik 2.0, die auch nach innen so martialisch auftritt wie häufig ihr Auftraggeber, der Kreml nach außen.
Ein Mann in einer Fantasieuniform blickt direkt in die Kamera. Russische ideologische Streitkräfte und Leiter der Spezialeinheit steht in russischer Sprache auf den Aufnähern seines Flecktarns geschrieben. Der Mann heißt Ilya Gambaschidze und gilt westlichen Sicherheitsbehörden als einer der derzeit wichtigsten Infokrieger im Dienste des Kreml. Er ist in einem firmeninternen Video aus seiner russischen Desinformationsfabrik zu sehen. Darin heißt es: Das Schlachtfeld sind die Köpfe der Bewohner des Planeten Erde. Dieses Schlachtfeld wird unseres bleiben. Aussagen, die westliche Sicherheitsbehörden sehr ernst nehmen, wie auch die Aktivitäten von Gambaschidze und seiner Social Design Agency, kurz SDA.
Die Social Design Agency ist ein russisches Marketing-PR-Unternehmen, das in direktem Auftrag für den Kreml arbeitet, aber vor allem Desinformationsdienstleistungen macht und eine Firma, die Desinformation betreibt.
Erklärt Politikwissenschaftler Thomas Ried. Das Video mit Gambaschidze sowie hunderte interne Dokumente der SDA wurden geleakt. Mitarbeiterlisten, Kampagnenkonzepte, interne Berichte, Sitzungsprotokolle, die bis Mitte dieses Jahres datiert sind. Westliche Sicherheitsbehörden halten sie für authentisch. WDR, NDR, Süddeutsche Zeitung und internationale Partner haben die Unterlagen ausgewertet. Sie zeigen, dass die SDA im Westen mehrere Manipulationskampagnen betreibt und wie sie dabei vorgeht. Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Agentur die Stimmung in der deutschen Gesellschaft sehr genau beobachtet. Die SDA monitort Medien, soziale Netzwerke, Umfragen, sogar regionale Protestaktionen in Deutschland. Sie verfolgt auch, was deutsche Politiker und Prominente sagen, auf der Suche nach Themen,
die Russland potenziell in der Kampagne nutzen könnte, zum Beispiel Inflation oder steigende Energiepreise oder Unzufriedenheit mit der Regierung,
sagt Desinformationsforscherin Julia Smirnova. Daraus würden Narrative entwickelt.
Und im nächsten Schritt werden Artikel produziert, es werden Kommentare produziert, aber auch kurze Videos, die dann auch in Zielsprachen übersetzt werden.
Bots und Fake-Accounts verbreiten sie auf Telegram, Facebook, YouTube und X. Mehr als 250 solche Posts hat das Rechercheteam überprüft. Es sind Texte, Kommentare und Karikaturen, die vor allem gegen die USA, die Ukraine und die EU hetzen. Zum Beispiel Angst vor einem wirtschaftlichen Kollaps in Deutschland schüren. So zeigt eines der Bilder einen Zug, der auf kaputten Schienen nach unten schnellt. Richtung Rezession steht unter dem Bild. Die Lokomotive ist in schwarz-rot-gold gestrichen, die Waggons in der französischen Trikolore, die EU-Flagge prangt vorne auf der Lokomotive.
Kreml möchte die internen Konflikte seiner Gegner verstärken, hier in dem Fall Deutschland, Frankreich, USA, Israel, und sie dadurch schwächen.
Für Deutschland werden ganz konkrete Kampagnenziele genannt, sogenannte KPIs. Die Zustimmung zur AfD soll steigen, die zu den Grünen zurückgehen. Mehr als die Hälfte der Deutschen soll in Umfragen Angst vor der Zukunft angeben. Im SDA-Video heißt es weiter: Indem wir unsere Informationsattacken sorgfältig vorbereitet haben, glauben wir fest an den endgültigen Sieg. Wie erfolgreich die Kampagnen sind, lässt sich schwer messen. Ilya Gambaschidze hat auf die Fragen des Rechercheteams nicht geantwortet. Auch ein Fragenkatalog an den Kreml-Sprecher ist ohne Antwort geblieben.
Einblicke in Putins Lügenmaschine. Paulina Milling über eine Recherche von WDR, NDR und SZ. Und passend dazu auch heute diese Meldung: Facebook-Mutterkonzern Meta hat RT, früher Russia Today, und andere russische Staatsmedien weltweit von seinen Plattformen entfernt. Sascha Wandhöfer mit Einzelheiten.
Meta will damit russische Propaganda und Desinformation über staatliche Medienunternehmen wie RT oder Rossiya Segodnya aus seinem Angebot verbannen. Zu denen gehören Facebook, Instagram, WhatsApp und Threads. Der Konzern begründet das mit dem Vorwurf ausländischer Einflussnahme. Die genannten russischen Medien würden gezielt Desinformationskampagnen betreiben und dabei versuchen, die Kontrollmechanismen der Social-Media-Plattformen zu umgehen. Daher habe man sich nach sorgfältiger Prüfung dazu entschlossen, sie zu sperren. Meta war bereits nach Russlands Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 gegen russische Staatsmedien vorgegangen und hatte unter anderem die Verbreitung ihrer Beiträge gebremst. Das Angebot von RT ist seit Frühjahr 2022 in der EU wegen Desinformationskampagnen zum russischen Angriff auf die Ukraine gesperrt. Erst Ende vergangener Woche hatte die US-Regierung RT vorgeworfen, sich in den US-Wahlkampf und, Zitat, souveränen Angelegenheiten von Ländern in der ganzen Welt einzumischen. Der Kreml hat die Sperrung russischer Staatsmedien kritisiert. Meta diskreditiere sich dadurch selbst. Die Aussichten auf eine Normalisierung der Beziehungen zwischen Russland und dem US-Unternehmen würden dadurch getrübt, so Kreml-Sprecher Pieskow. Der US-Konzern gilt in Russland seit 2022 als extremistische Organisation. Facebook und Instagram sind dort gesperrt.
Bloß nicht in Schönheit sterben. Unter dieser Überschrift gab die Tageszeitung, kurz Taz, am Wochenende ihre Seitenwende bekannt. Seitenwende, ein Wortspiel auf Zeitenwende. Denn als erste überregionale Tageszeitung wird die Taz unter der Woche das Drucken einstellen. Konkret vom 17.10.2025 an, also in gut einem Jahr, wird die Taz nur noch am Wochenende als Printzeitung erscheinen. Entschieden hatten das zuvor die Taz-Genossen, die die Zeitung herausgeben. Über diese Entscheidung sprechen kann ich jetzt mit Barbara Junge. Sie ist eine von zwei Chefredakteurinnen der Taz. Hallo nach Berlin, Frau Junge.
Vielen Dank für die Einladung.
Das Thema Ausstieg aus Print ist ja nicht neu. In dem angesprochenen Artikel Ihrer Zeitung ist die Rede vom Ritual auf der jährlichen Genossenschaftsversammlung. Ausgiebig werde dort über das Für und Wider dieses Schritts diskutiert. Wie erklären Sie sich und uns, dass es nun auf einmal gut 3/4 aller Genossen gab, die dafür gestimmt haben?
Sie haben es eigentlich selbst schon gesagt. Wir haben seit Jahren darüber gesprochen. Wir haben aber nicht seit Jahren nur darüber gesprochen, sondern wir entwickeln ja auch die neuen Produkte weiter. Die Produktentwicklung ist Teil dieses ganzen Prozesses und das stellen wir jährlich vor auf der Genossenschaftsversammlung. Das heißt, die Genossen und Genossinnen können auf der jährlichen Versammlung immer sehen, wie weit sind wir jetzt eigentlich und wie sieht es mit unseren Zahlen aus. Das heißt, die haben eine ganz gute Einschätzung dessen, was Sinn macht und wo wir stehen.
Sprechen wir über Zahlen. Ist das eine Entscheidung mit Blick auf zukünftige Entwicklungen oder lohnt sich das Printgeschäft wirtschaftlich gesehen bereits heute nicht mehr wirklich?
Wir unterscheiden ja nicht, ob wir welche Einkünfte aus der täglichen Print, der Wochentags kommen, ist ja alles eine Gesamtmenge. Es ist vor allem eine Entscheidung, die auf Zielzahlen guckt. Wir haben seit Jahren auch gesagt, wenn wir eine bestimmte Anzahl von, wir nennen es Zukunftsabos haben, und eine bestimmte Anzahl von Verträgen in unserem freiwilligen Bezahlmodell tatzahlig, dann sind wir stark genug, um diesen Seitenwechsel zu machen. Und im nächsten Jahr sind wir soweit.
Noch gibt es Printabonnentinnen und Abonnenten, die sicherlich jetzt auch in den vergangenen Tagen, seitdem Sie Ihre Entscheidung bekannt gegeben haben, sich bei Ihnen gemeldet haben. Wie fallen die Reaktionen aus?
Ich bin eigentlich überrascht, wie wenig bisher ankommt. Klar, wir kriegen Post von Genossen, Genossinnen, von Leserinnen. Es sind jetzt nicht alle begeistert, aber ich hätte mir einen größeren Sturm eigentlich vorstellen können. Wir waren auch auf der Versammlung am Samstag selbst etwas überrascht, dass so viele den Weg mitgehen wollen. Ich glaube, wir haben sehr einleuchtend argumentiert die vergangenen Jahre.
Wir sprechen hier gerade über das Aus der täglichen gedruckten Printausgabe. Ja. Sie werden dann ab Oktober 2025 das Tagesaktuelle vor allem online abbilden. Da haben Sie im Augenblick ein Bezahlmodell, das auf Freiwilligkeit basiert. Wer nicht will, muss aktuell nicht für Taz-Inhalte bezahlen. Bleibt das so?
Ja, das bleibt so. Es ist ein Solidaritätsmodell, das auch nicht nur für online gilt, sondern es gilt ja auch für alle Abonnementformen. Unsere Abonnentinnen und Abonnenten können ja wählen, welchen Preis sie wählen. Ob sie den politischen Preis wählen, den normalen Preis oder den Leider-Leider-Preis, das heißt den niedrigeren Preis. Wir versuchen für alle es möglich zu machen, unseren Journalismus zu lesen. Das tragen eben auch diejenigen mit, die mehr zahlen in diesem Solidaritätsmodell für andere, die nicht zahlen können. Wir haben darüber hier und da ganz leise auch mal nachgedacht, das stimmt schon. Aber immer wieder sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wir bei dem freiwilligen Bezahlmodell bleiben wollen, denn es wächst ja. Also wir haben nächstes Jahr dann 40.000, die einfach freiwillig zahlen, obwohl sie es nicht müssten. Es wächst weiter. Wir entwickeln auch noch neue Produkte, also nochmal eine News-App, die mehr tatsächlich die Bedürfnisse vielleicht für jüngeren Leserinnen und Lesern erfüllen sollen. Und wir gehen auch davon aus, dass auch dort tatsächlich noch mal eine Chance hat, größer zu werden. Und kurz gesagt, wir fahren damit besser.
Die Wochentaz, die soll es weiterhin samstags geben. Ist das eine Entscheidung für den Übergangsschmerz oder auch um langfristig anderen Wochenzeitungen und Zeitschriften, Zeit, Spiegel, FAS, Konkurrenz zu machen?
Oh nee, das ist überhaupt nichts für den Übergangsschmerz. Wir haben online täglich, wir haben aber auch, das wird manchmal nicht dazu gesagt in der Berichterstattung, ich meine jetzt nicht Sie, sondern in anderen Blättern auch, wir haben ja eine tägliche Zeitung weiterhin als E-Paper. Das ist vielleicht was, was man für den Übergangsschmerz bezeichnen könnte. Die tägliche Zeitung, wenn schon nicht auf Papier, aber dann doch in einer Papierform und auch tatsächlich mit einer Zeitungsanmutung. Die Wochentaz soll tatsächlich als Papierbasis dann der Taz weiter erscheinen. Die soll, wir würden gerne Konkurrenz machen. Ob wir so groß werden, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, wir wollen auf dem Wochenzeitungsmarkt stärker werden. Und auch da wachsen tatsächlich unsere Zahlen. Also wir wollen diese Grundlage der Wochentaz, die natürlich auch einen Teil dessen ersetzt, was wir täglich im Moment drucken, zusätzlich zu den anderen Produkten. Und das ist auch tatsächlich dauerhaft. Die Wochentaz ist ein Zukunftsprojekt.
Ein E-Paper wird es weiterhin geben, also müsste sich niemand Sorgen machen, dass es die vielgerühmte Seite 1 in Zukunft nicht mehr geben wird. Die bleibt uns erhalten, richtig?
Ja, wir haben heute dann nochmal drüber gesprochen, die Seite 1. Wir hängen alle dran, alle, die die Taz kennen und lieben, hängen dran. Heute hatten wir sogar nochmal den Gedanken, ob man nicht die Seite 1 tatsächlich dann nochmal auf unserer Webseite täglich spielt, tatsächlich als eigenes Format, damit es weiterhin gesehen wird oder vielleicht noch mehr gesehen wird. Aber das sind Gedankenspiele. Ob das so kommen wird, weiß ich nicht. Aber wir machen uns sehr viele Gedanken um die Seite 1 der Taz. Die muss es weitergeben.
Zur Zukunft der Taz war das Barbara Junge, eine von zwei Chefredakteurinnen der Zeitung. Vielen Dank. Und rechnet Ihnen Ihr Smartphone auch jede Woche aus, wie lange Sie es genutzt haben? Die sogenannte Bildschirmzeit. Bei meinem ist das so. Jeden Montag kommt dann eine Nachricht, die mir sinngemäß sagt, wieder eine halbe Stunde mehr in der vergangenen Woche oder weniger. Gut 3 Stunden sind das bei mir in der Regel und das nur am Handy. Hinzu kommen ja noch andere Medien. Und wie viele Stunden da zusammenkommen, rechnet fürs ganze Land jedes Jahr die ARD-ZDF-Medienstudie aus. Tobias Lübben fasst sie für uns zusammen.
Vom Buch über Zeitung, Radio, Fernsehen bis hin zu Social Media und Videoplattformen im Netz. Die Fülle der Medienangebote wächst und wächst. Kaum etwas fällt weg, immer Neues kommt hinzu. Aber die Zeit der Menschen ist nun mal begrenzt. Das ist die erste Erkenntnis der ARD-ZDF-Medienstudie 2024.
Die Menschen konsumieren deutlich weniger Medieninhalte als in den vergangenen Jahren.
Im Durchschnitt haben die Befragten am Tag 6,5 Stunden damit verbracht, Medieninhalte zu nutzen. Seien es kostbare Gedichtbände oder Musik vom Streamingdienst oder. Das ist eine halbe Stunde weniger als noch vor einem Jahr, was angesichts des wachsenden Angebots verwundern mag. Aber genau die Überfülle könne ein Grund dafür sein, sagt André Rodi, Medienforscher in der ARD.
Das führt aber nicht zwingend dazu, dass auch mehr genutzt wird. Vielleicht kann man das als eine Art Medienstress beschreiben, auf den die Menschen dann eben mit einer stärkeren Selektion reagieren.
Nicht alle Medien verlieren gleichermaßen. 2 trifft es ganz besonders. Das ist die 2. Erkenntnis der Studie.
Der Rückgang der Mediennutzung geht vor allem zu Lasten von Hörfunk und Fernsehen.
Es schalten immer noch rund 3/4 der Menschen in Deutschland mindestens einmal pro Woche Radio bzw. Fernsehen ein. Die meisten von ihnen sogar täglich. Aber es werden langsam weniger, zeigt die ARD-ZDF-Studie. Vor allem die unter 30-Jährigen werden zunehmend fernsehmüde. Manchmal lassen sie sich aber doch begeistern, sagt Medienforscher Rodi.
Nehmen wir mal die Fußball-EM, die Olympischen Spiele oder eben auch erst vergangenes Wochenende das Comeback von Stefan Raab, wo auch immer noch jüngere Nutzende in großer Zahl erreicht werden, wenn auch eben nicht mehr so regelmäßig wie früher.
Wirklich zu Hause sind die meisten 14- bis 29-Jährigen aber im Netz. Und dort konsumieren sie, ebenso wie ältere Nutzer auch, gerne die Angebote von Streamingdiensten und Mediatheken, das ist die 3. Erkenntnis der Studie.
Bei der Gesamtreichweite liegen die Mediatheken von ARD und ZDF vor den kommerziellen Streamingdiensten.
Über die Hälfte der Nutzer klickt zumindest gelegentlich auf ein Angebot der ARD-Mediathek und die ZDF-Mediathek findet fast genauso viel Zuspruch. Streaming-Pionier Netflix kommt dagegen bei der Gesamtnutzung nur auf Rang 4, noch hinter Amazon Prime.
Apropos junge Medienkonsumenten, dann ist da ja auch noch die Debatte um das Mindestalter für Social Media. Sie hörten es eben in den Nachrichten. Die greifen wir morgen auf, hier bei Medias Res. Das war unser Medienmagazin für heute mit Michael Borgers. Schön, dass Sie dabei bleiben und gleich den Büchermarkt nach den Nachrichten noch anhören.